Dortmund am Tresen, der Kneipen-Podcast.
Wir treffen spannende Dortmunder Menschen.
Auf ein leckeres Dortmunder Kron.
Ja, dann. Ja, dann
nochmal. Sehr zum Wohl.
Ach, schön.
Das perlt schon wieder.
Ah, zum Wohl. Schön in der Kneipe am Tresen sitzen.
Ja, das ist doch klasse, oder? Unglaublich. Am 4. Advent in Dortmund City im Schlips.
Im Schlips bei, und
Dortmund am Tresen.
Ja.
Und den Kneipen-Podcast.
Das hat mir gefehlt. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Und wir trinken lecker Stößchen Dortmunder Kron. Ja, und also das heißt, du hast wie viele Reportagen hast du da gemacht fürs ZDF?
Sechs waren es insgesamt.
Hm? Oh, warte, so erwischte mich kalt. Ich müsste mal nachrechnen. Prepper, Hooligans, Untertätern.
Junkies und Obdachlose.
Ja. Sechs. Ja. Ich war bei fünf, aber vielleicht
ja. Diskalkulie. Diskalkulie habe ich auch gemacht unter Idioten. Nee, aber die letzte war die Obdachlosen-Doku und die habe ich ein bisschen anders aufgezogen. Die anderen waren vorher nach einem klassischen Schema. Man sucht sich Protagonisten raus, recherchiert, fährt zu denen hin, unterhält sich mit denen, macht so Außendrehs. Aber bei Unterobdachlosen war es dann eher so in Richtung Selbstversuch. Also ich habe dann auch anderthalb Wochen in Stuttgart Platte gemacht und draußen gepennt.
Das wollte ich fragen, ja, okay.
Das war auf jeden Fall eine heftige Erfahrung, vor allem weil wir uns, Drehtermine müssen ja festgelegt werden und da kannst du dann noch nicht mehr großartig verschieben, nur weil das Wetter schlecht wird. Ja. Und dann kam dieser unglaublich schlimme Winter mit diesen extremen Minusgraden und dann mussten die Drehzeit halt in die Tage, wo wir in Stuttgart minus 11 Grad hatten halt.
Ja.
Und dann
ja.
in diesem Talkessel, das war nicht die geilste Idee, aber auf jeden Fall dann auch nochmal ein bisschen authentischer, weil dann hast du wirklich mal gemerkt, wie scheiße das ist, draußen
vor
zu
allem, pennen. Ja. Du hast es aber auch authentisch gemacht, das muss man auch sagen. Du hattest jetzt keinen dicken Winterschlafsack dabei, sondern du hattest wirklich ganz authentisch Bundeswehrsachen und sowas, sodass du echt.
Und die Ausrüstung gekriegt von den Leuten, die da die Obdachlosen halt auch versorgen mit alten Schlafsäcken, die irgendwo gespendet werden und mit einer dünnen Isomatte und dann halt einfach in so einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle gepennt und so. Also das war nicht so Jenke-Style halt irgendwie, sich dann eine Stunde in die Fußgängerzone setzen und danach im Hotel eine Flasche Rotwein gurgeln und ins Bett legen halt. Das war schon richtig harte Arbeit und das war auch echt krass. Also nicht, dass man nicht vorher schon wüsste, dass Obdachlossein scheiße ist wahrscheinlich und draußen pennen. Aber die Art und Weise, wie die Gesellschaft mit dir umgeht, das kriegst du halt so nicht mit, wenn du da nicht drin bist halt. Und man kann sich das vorstellen, aber dass Leute zwischendurch anhalten, so 80-jährige Muttis, die dich dann angucken und sagen, Faulenzer, du gehörtest vergast, oder Leute versuchen dir in deinen Becher zu rotzen, mit dem du Geld sammelst, kleine Kinder, aber auch andersrum, die dann wieder vorbeikommen und dir eine Flasche Mineralwasser vom Bäcker holen und sagen, sie haben doch bestimmt Durst und so. Ja. Also da waren Sachen dabei, wo du echt dachtest, okay.
Aber du bist ja auch sofort, ich habe letztens für eine ARD-Serie was gedreht irgendwie und da habe ich auch einen Obdachlosen gespielt und war halt auch so in den Klamotten und du fühlst dich sofort so, wenn du vorher Text lernst, noch in den normalen Klamotten, dann hat es was anderes, als wenn du dann diese Sachen anhast. Du bewegst dich plötzlich anders und wirst auch sofort anders wahrgenommen.
Auf jeden
Selbst
Fall.
von dem Filmteam. Ich habe irgendwann auch mal einen Nazi gespielt irgendwie, so ein Nazi-Offizier während der Nazi-Zeit und da war es auch so irgendwie so
plötzlich. Hast du ein Uniform angehabt?
Also, ja,
da gehst du ja automatisch schon
anders. Du gehst dann in die Rolle rein. Ich meine, du hast es gerade gesagt, du gehst intensiv in die Themen rein. Wenn du jetzt für Dortmund ein Doku-Thema droppen müsstest, hättest du da irgendwie spontane Idee, was dich reizen würde, was speziell einfach für unsere Stadt mal
ich glaube vielleicht reizvoll wäre? Obwohl ich eigentlich am Anfang, wenn du die Frage gestellt hättest, und ich hätte die Nordstadt nicht erwähnen wollen, eigentlich weil es halt so durchgekaut ist und immer wieder dieser soziale Brennpunkt und so da hervorgehoben wird. Aber ich glaube, genau aus dem Grund würde ich mir genau das Thema raussuchen und die Nummer von der anderen Seite zeigen und halt nicht diese Vergleiche mit Köln-Ossendorf und Duisburg-Marxloh, sondern einfach halt zu zeigen, so, das ist natürlich ein Stadtteil, den kannst du nicht mit Lück-Lemberg vergleichen halt so, aber das hat halt auch seine Vorteile und einen ganz eigenen Charme und der hat nicht nur was damit zu tun, dass da ein großer Migrantenanteil wohnt oder dass da irgendwie Kriminalität extrem hoch ist, sondern einfach die Vorteile zu zeigen, ja, und die sehen halt da ganz anders aus als in so Gentrifizierungsbereichen wie in Berlin oder so, die ja früher auch Scum waren und jetzt auch immer gefeiert werden. Das wird mit der Nordstadt meiner Meinung nach nicht passieren, jedenfalls nicht in dem Maße.
Okay.
Aber ich fände es halt ein interessantes Thema, vor allem Charaktere zu zeigen, Köpfe zu zeigen. Ich habe bei mir da um die Ecke Leute wohnen, da brichst du zusammen.
Oder?
Direkt am Nordmarkt.
Direkt am Nordmarkt.
Das ist natürlich direkt neben der Moschee halt, und guckst da aus der Einfahrt raus, hast das Minarett vor der Nase, dann grüßt der Typ aus dem türkischen Kiosk da um die Ecke und ruft dir irgendwas zu, gerade als wir losgefahren sind, ein libanesischer Nachbar von uns, der springt dann immer immer auf die Straße und hält unser Auto an, ja, irgendwie, und Küsschen rechts, Küsschen links. Das ist einfach eine geile Ecke.
So hilft mir beim Einparken. Ja, ja, ne? Also schön. Das ist echt richtig cool.
Aber das ist eigentlich auch eure Connection, oder? Wenn ich das von außen so richtig zusammenbringe.
Von Rena und mir jetzt?
Genau, oder? Also
nee.
Nordstadt ist...
Nee, eigentlich sind wir da zusammengezogen in die Nordstadt erst. Okay. Und haben, also ich habe vorher schon da gewohnt. Und
ich während des Studiums auch, aber da kannten wir uns noch
genau
nicht.
Genau, aber wir haben uns tatsächlich übers Internet gedatet.
Ah, und, okay.
Über Facebook.
Hätte
ich
heute echt eine coolere Geschichte aus.
aber nee, ist doch cool. Apropos Geschichte, ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Bei uns ist ja so das Prinzip, wir machen immer jemanden, den wir uns an Tresen wünschen, und der soll noch jemanden mitbringen. Ne? Und ja, das deshalb, um den Kontext jetzt für die Leute, die zuhören, noch mal einmal herzustellen. Ja. Also das heißt, ihr seid ein Paar.
Ja.
Ja, perfekt.
Genau. Und damit du nicht alleine zu Hause bleibst heute, hat der Sascha dich mitgebracht.
Ganz genau, richtig. Also wir haben uns 2015 kennengelernt übers Internet, über
nicht Tinder, sondern
nein, Facebook.
Ja. Genau,
Facebook. Über meinen ersten Freund, genau, der uns miteinander
bekannt gemacht
hat. Genau. Und das hat auch.
Okay. Ja, der hat gesagt, wie wäre was für dich? Irgendwie, die hat genauso einen an der Schraube wie du, genau, und ihr solltet euch mal kennenlernen. Dann habe ich ihr geschrieben, dass er mir genau das gesagt hat. Daraufhin haben wir uns verabredet. Sie ist mit zu einer Lesung von mir gekommen und dann sind wir zusammen zu mir nach Hause.
Ganz halt unangenehm
und
auch.
Und du erzählst, ihr wolltet euch eine spannendere Geschichte ausdenken. Ist er ausgedacht?
Das der Witz daran nicht. Ist eigentlich, dass es, das erste Date war im Nordpol. In der linksten Kneipe oder einer der linksten Kneipe von ganz Dortmund. Und ich kannte mich da aber nicht aus und bin halt, so wie ich bin, so richtig Tussi, weißt du, mit roten Lippen, so Pelzkragen an der Jacke, High Heels an, Goldkettchen um.
Mit dem Taxi vorgefahren.
Taxi vorfahren lassen, weil da schon allen unten durch. Und dann haben wir uns aber dann da kennengelernt und Sascha hat für mich gelesen. Und dann bin ich einfach nicht mehr abgehauen. Der ist mir nicht mehr losgeworden.
Super, schön. Tatsächlich.
Schön, ja. Ja, schön, dass du heute mit am Start bist bei uns.
Ja, danke auch, dass ich mitkommen durfte.
Total gerne.
Man immer aus einer Warte auf alles guckt und das natürlich auch so sehen kann, wie man es gerne sehen will. Aber durch die Arbeit von Rena natürlich und die Kontakte, die wir auch da geknüpft haben. Und natürlich, wenn man dann selber mitten im Pudding wohnt, weil Nordmarkt, also zentraler geht es ja dann nicht mehr. Irgendwie hat man natürlich dann auch einen ganz anderen Blick drauf. Gerade das Thema Kriminalität oder sowas dann ja immer aufkommt. Also ich wohne jetzt seit 12 Jahren da. Da ist noch nie was passiert halt. Also uns ist da noch nie was passiert.
Es gibt ja die Statistik, zweitkrasseste Stadt nach Berlin, Kriminalität.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Nein.
Also ich weiß nicht, aber da muss auch easy in Berlin sein anscheinend.
Aber das hieß es schon immer. Ich bin Dortmunder und als ich dann irgendwie Flüge wurde und rausgegangen bin oder so, ich bin immer auch nachts zu Fuß durch die Nordstadt gelaufen. Also ich habe nie ein Problem gehabt. Ja. Also ich habe Probleme woanders gehabt, aber nie in der Nordstadt.
Aber ich glaube, es liegt an deiner Haltung. Also ich als Frau, sehr klein, sehr zierlich, ich bin auch manchmal so ein bisschen naiv, auch nachts, so während des Studiums, weißt du, über die Brunnenstraße und sowas, mit vollem Kopf. Man hatte nie Angst, aber ich glaube, das ist es auch.
Das strahlst du nur noch aus.
Durch die Straße gehst und du hast einen klaren Blick und du fokussierst dein Ziel, du lässt dich nicht anquatschen. Wenn dich jemand anquatscht, kenne ich auch, dann reagierst du gar nicht.
Ja.
Dann bist du auch nicht das Opfer, in Anführungsstrichen. Nee. Also es kommt immer darauf an, wie du deine Haltung auch nach außen trägst, denke ich.
Ich meine, was... ich kenne viele Leute, die auch in der Nordstadt gewohnt haben, irgendwann da weggezogen sind, weil sie gesagt haben, es wurde mir einfach zu viel oder so. Ja? Weil dann irgendwie dann doch irgendwie dann ist da vermüllt und dann ist
mit
da.
Kindern, ne? Mit Kindern wäre das bei mir genau das Gleiche. Wir haben keine Kinder, wir haben Hund im Handel, wir wie ein Kind. Ach ja, Grüße an Anton. Hallo Anton, dass er jetzt zu Hause zuhört.
So heißt mein Sohn übrigens.
Das ist halt, klar, ich würde da jetzt nicht irgendwie am Nordmark Kindergarten oder so, irgendwie hätte ich jetzt auch keinen Bock, ein Kind großzuziehen, weil ich schon glaube, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock hätte, dass mein Kind mit türkischen Kindern in den Kindergarten geht
oder sowas.
Sondern einfach, dass da die Struktur an sich von dem Stadtteil halt kaum grün irgendwie, es ist halt dreckiger als woanders, das ist einfach so, aber das ist ja auch nicht die Schuld der Bewohner, sondern eher dadurch, dass man die ganzen Leute versucht, in so eine Ecke zu pferchen, dann auch diesen Zustand erzeugt, das sieht man ja auch in anderen Bereichen.
Wo würdet ihr denn hinziehen, wenn ihr Kinder hättet in Dortmund?
Tatsächlich würde ich, also ich nehme das jetzt mal vorweg,
spannend, weil haben wir nie gesprochen,
ich würde wieder ins Sauerland zurückziehen, tatsächlich.
Ja. Back to the roots.
Ja, also zumindest, also wir haben jetzt auch nach Häusern mal geschaut, irgendwie so im grünen Gürtel um Dortmund rum. Also da wäre so Holthausen im Gespräch gewesen, so die Ecke, weil wir da mit dem Hund auch viel unterwegs sind. Da ist viel Wald und so. Ich bin sowieso extrem naturverbunden, penne viel im Wald draußen mit Hängematten und sowas. Ah. Und habe so ein eigenes Waldlager auch irgendwie im Sauerland, wo ich mich teilweise ein paar Tage aufhalte, nur mit Feuer und so und selber was zu essen machen. Und das wäre schon was, wo ich dann die Chance nutzen würde, wieder rauszugehen.
Aber die Frage ist ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir auch drüber gesprochen, so wie wir aussehen, so wie ein Bilderbuch, so bunt, tätowiert, so all over. da kannst du auch nicht überall wohnen, wenn man mal ehrlich
ist. Ja, also Öventrop sieht das schon wieder anders aus.
Genau. Im Sauerland oder was?
Genau.
Ja, wobei ich ja gerade gehört habe, du hast ja gerade schon erzählt, Iserlohn, wo Sascha herkommt, irgendwie ist gar nicht das Sauerland, ist das Tor zum Sauerland. Ey,
pass auf, lass es nicht so sagen. Ja, lass uns mal in 2 Wochen sprechen, wenn Weihnachten vorbei ist. Wir fahren am ersten Weihnachtstag zu Saschas Familie. Da möchte ich mir jetzt kein Ei legen direkt.
Okay, verstehe.
Nein, also,
schöne Grüße übrigens.
Nein, unter uns, ich, für mich persönlich, bist du Sauerland, wenn du echt aus dem HSK kommst, aber nicht, wenn du aus Iserlohn kommst. Ich verstehe das auch, dass du auch zum Sauerland gehören willst, weil das wirklich auch eine Auszeichnung ist. Ja, das ist
ganz, ganz toll. Ne?
Aber, also in Dortmund sagte man immer irgendwie HSK auf dem Kennzeichen Hühner, Schweine, Kühe.
Ja, Hilfe, sie sehr
kommen.
Schön.
Mein Opa hat immer gesagt, sehr, Hilfe, sie kommen.
Ja, ja, das gibt's auch noch.
Das heißt, Dortmund ist irgendwie auch erst zu einem gewissen Punkt dann in euer Leben gekommen oder andersrum.
Ja, ihr seid
dann nach Dortmund.
Also Dortmund.
Wie kam es dazu? Kann man das irgendwie so grob skizzieren? Was hat euch jetzt nach Dortmund gebracht?
Ich glaube, was die Sauerländer ausmacht irgendwie, ist ähnlich wie in Berlin, die Schwaben halt irgendwie, dass sie dann irgendwann einfallen, weil sie merken, da ist nichts los, wo ich herkomme. Ich muss woanders hin und ich muss mich irgendwie umorientieren. Und ja, es ist ja so halt. Also da wohnt ja auch keiner mehr irgendwie, der wirklich aus Berlin kommt. Und wenn du mal guckst, so jeder Zweite, den du fragst, kommt halt von irgendwo her, weil er hier studiert oder irgendwie einen Job gefunden hat. Für uns war Dortmund damals als Iserlohner auf jeden Fall eine Feierstätte. Ja? Wir sind in Soundgarden gefahren, man hat sich mit Autos gesammelt und ist mit mehreren Autos hier hingefahren. Das war ein Happening halt. Obwohl das nur 25 Kilometer weit weg ist, hat man dann trotzdem so eine Art Reise angetreten. Irgendwie hat sich mega gefreut auf die große Stadt. Ja. Oder halt früher im Scarface einkaufen, die ersten Doc Martens da geholt und sowas. Halt. Das war halt einfach, Shoppen und Saufen, das war Dortmund halt. Ja. Und dann, als ich dann überlegt habe, ich musste aus Iserlohn einfach raus, aufgrund meiner Geschichte, war ich da natürlich auch gebrandmarkt und habe dann irgendwie gemerkt, da bin ich halt ausschließlich nur noch der Mörder in allen Augen. Und so hast du dann auch den Gegenwind bekommen. Wenn du irgendwo in einem Bierzelt warst oder sowas, dann kamen halt schon Blicke oder auch Leute, die dich angequatscht haben. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich wollte einfach nochmal das Glas leer machen und neu anfangen irgendwie. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht so verständlich, wenn man dann 20 Kilometer weiterzieht in das nächste Kaff. Aber wie, das wisst ihr ja selbst auch, wenn man aus einem Ort kommt irgendwie, dann braucht man eigentlich nur in die Nachbarstadt und schon ist ein anderer Planet. Mhm. Jedenfalls, wenn du da wohnst. Und so war das bei mir.
Das ist so, von Dortmund nach Bochum. Also ich habe relativ wenig mit Bochum zu tun. Was eigentlich schade ist, weil ich Bochum cool finde.
Bochum ist mega auf jeden
Fall. Aber wir sind damals auch so, Dortmund ist langweiliges Scheiße und so. Und man will weg, weil man das als Jugendlicher irgendwie auch so sieht. Wäre ich jetzt auch nicht nach Iserlohn gefahren, sondern wir sind nach Köln dann gefahren.
Ja, genau. Das ist ja genau das Gleiche, nur da ist die Entfernung nochmal weiter, aber da war das Sauerland war so ein Sprung, das war vollkommen klar. Es gibt halt 2 größere Städte in der Gegend irgendwie, das eine ist Dortmund, das andere ist Hagen und die geht halt nicht als Stadt durch. Ja. Und das haben wir ja vorhin auch schon mal gequatscht. Hagen ist halt Schrott, also ist man nach Dortmund gefahren und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich mal wegziehen sollte, dann werde ich definitiv nach Dortmund gehen und dann bin ich da irgendwie in den Osten gezogen, da bei Coca-Cola die Richtung. Und das, das war mega und hab dann erstmal gemerkt, so, ey, geil, du hast alles vor der Tür, abends nochmal eben zum Absacken in Bakuda und so. Das war einfach eine super Ecke. Da waren auch überall noch Kneipen und du konntest überall mal eben noch schnell ein Bier zischen, hast abends an der Bude gestanden, hier in der Innenstadt, dann die Holländer-Pommesbude, wo wir gerade noch von gesprochen haben. Das war halt sowas, das kennst du nicht aus Iserlohn. Ja? Da wird um 10 Uhr der Bordstein hochgeklappt irgendwie und dann ist Feierabend. Ja. Und da war mir vollkommen klar, ich gehe hier nicht mehr weg halt. Also Dortmund ist echt schon.
Das heißt, es war auch ein bisschen Nährboden dann für deinen literarischen Einstieg
und fürs
Schreiben. Hast du hier die Inspiration und auch die Entscheidung gefallen? Ist so alles klar?
Auf jeden Fall.
Ich fange an zu schreiben.
Ja, ich glaube, Kreativität ist stark verbunden mit dem Leberschaden irgendwie. Und das war so. Ich bin dann hier halt wirklich dann komplett in so ein Saufloch wieder gefallen, aber jetzt ohne irgendwie komplett abzuschmieren oder so. Aber ich habe das Nachtleben einfach komplett aufgesaugt. Und ich war so,
das überall heißt, unterwegs. Von Freitags bis Sonntags?
Schon von Mittwochs bis Sonntags eigentlich so. Und dann jeden Abend auch hier in der Hirschkuh halt irgendwie am Tresen. Dann hingen da nachher Bilder von mir auch in der Hirschkuh, weil der Wirt irgendwie das total abgefeiert hat und so. Und so hat man überall Leute kennengelernt, wo man sich dann mit connected hat. Und da habe ich einfach gemerkt, so je mehr ich unterwegs bin, je mehr ich an Eindrücken sammle, desto mehr kann ich auch daraus ziehen und schreiben. Ja. Und mein zweites Buch, das Bisleyland, ist ja eigentlich von den Geschichten und von der Chronologie her das erste Buch. Und daraus habe ich ja eigentlich, die Geschichten sind ja fast alle aus Dortmund. Also viel Sauferei, irgendwie asoziale Partygeschichten, Erlebnisse, wo sich manche Leute denken, Alter, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Müsste man mal aufschreiben. Ich habe es dann aufgeschrieben.
Geil.
Und,
also genau mein Gedanke. Und ich finde daran extrem geil, diese Ehrlichkeit, mit der du das machst. So, ne? Also echt
Kompliment. Ich lasse kein gutes Haar an mir.
Also, halt.
Ja, einfach so. Also ich muss kurz einmal an dir rumfummeln, weil das Mikro ständig dir hier von der Backe flutscht.
Flutschfinger.
Ja,
das ist, könntest du vielleicht im Austausch dann noch ein Bier machen?
Ja, auch das kann ich noch machen. Geil. Sonst hält das davor, sonst bist du nicht zu hören. Das wäre schade. Es liegt nicht an seinem Ohr, es liegt am ganzen Körper,
jetzt?
Dass
das Mikro nicht sitzt. Also ich kriege gerade das Zeichen, es ist überhaupt kein Unterschied.
Jetzt fallen mir noch in den Rücken,
Felix. Was soll die Scheiße?
Ja, er wollte dich nur unterbrechen.
Ich kümmere mich, weißt du? Das ist Schauspieler,
verstehst du? Meine Güte. Mir doch egal, ey. Dann ist doch schön, wenn man dich nicht hört.
Nee, das meine ich mit schonungslos ehrlich. Und das ist ja letztendlich auch für mich Ruhrpott und Dortmund und auch ein Wert, der einfach besonders ist irgendwie für die City. Ne?
Ja.
Und das, finde ich, kommt gerade in Bisleyland voll auf die 12.
Vielen Dank. Das finde ich schön, dass du das sagst, weil das war mir ganz wichtig bei den Geschichten. Ich habe die am Anfang ja auf so einem Blog irgendwie installiert, dortmunddiary.de, der mittlerweile vom Netz genommen wurde.
Also, kurze Warum? Frage, es gab auch noch einen anderen Blog, oder? Last Junkies on Earth?
Nee, das war ein Kumpel von mir, der Björn Hering, der den betreibt. Und da bin ich in 2-3 Geschichten bei ihm mit vertreten gewesen. Aber das war kein Projekt von mir. Das war der dortmund-diary.de, der mittlerweile nicht mehr existiert, weil die Geschichten identisch sind mit denen, die im Bisleyland abgedruckt waren. Und so haben wir das dann vom Netz genommen, damit die Leute dann nicht da kostenlos lesen und das Buch nicht mehr kaufen. Das wäre dem Verlag gegenüber dann
auch scheiße gewesen. Kurzer Tipp für alle, die noch kein Geschenk haben und noch eins suchen. Bisleyland von Ihmchen hier. Absoluter Traum.
Sehr gut. Erschien im Korrektivverlag in Essen unter Leitung von David Schraven. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit da damals.
Den
40 asoziale geben, Kurzgeschichten. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
Genau. Also man identifiziert sich und findet sich wieder, ja?
Ja, ich glaube schon. Also jedenfalls, wenn du so eine gewisse Ausrichtung im Leben hast und dich nicht selbst so bierernst nimmst und vielleicht auch das gerne mal krachen lässt. Irgendwie. Also eine Menge Durchfall und trunksüchtige Geschichten und peinliche Nummern dabei, die man eigentlich nicht unbedingt so manche Sachen noch nicht mal seinem besten Freund erzählen würde.
Ja.
Aber mir ist es leichter gefallen, die einfach in die Öffentlichkeit zu hauen, weil ich dachte, komm, dann ist es raus. Und
aber da du ja auch Kameramann bist, wenn ich das richtig irgendwie, also könnte man das verfilmen?
Oh, das würde ich wüsste keinen Sender, der das ausstrahlen würde, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das würde auch in keinem Kino durchgehen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, eine Nummer zu drüber. Ein paar Sachen könnte man sich raussuchen. Ich habe so ein, zwei Dinger drin, wo ich mich dann auch versuche, persönlich zu zeigen mit dem Leser irgendwie und mal so ein paar schönere Sachen.
Gute Gefühle, schlechte Gefühle.
Genau, einfach so, Ideen einfach umgesetzt dann wieder. Oder wo ich als 13-Jähriger in meiner Schule einen Bombenalarm ausgelöst habe und die anschließende Flucht daraus und so.
Sag mal, das habe ich auch gemacht. Damals ging das noch so. Ja klar, wir hatten eine Arbeit geschrieben und waren dann immer wieder im Koop und dann haben wir angerufen, so, ich habe Bombe gelegt und so, kam wieder und die standen alle draußen. Darf man es überhaupt sagen jetzt? Es ist verjährt, glaube ich.
Also. Ja, ja.
Aber da ging das noch, also da stand nicht sofort das LKA oder
ja, doch, bei mir war Katastrophenschutz aus Arnsberg da mit Suchhunden und so, das war eine richtig teure Nummer. War gut, dass ich 13 war, ich brauchte das dann nicht bezahlen, weil ich noch nicht strafmündig war.
Ja.
Aber da fing so die kriminelle Karriere an.
Sag mal, wenn es verfilmt werden würde, wer sollte dich denn spielen?
Keine Ahnung, wer sollte mich spielen? Weiß ich nicht.
Na, du dich selbst, oder?
Ja, das wäre am besten.
Genau. Aber wenn das nicht ginge?
Boah, Frederik Lau hätte ich gerne.
Oh, aber der ist, der ist BVB-Fan.
Das jeder hat so seinen Manko halt. Das kann
Geht das denn weiter mit diesen
Geschichten?
Wieso hast du das
jetzt ist Ruhe. Geht das denn weiter mit diesen Geschichten sammeln? So?
Ja, aber ich schreibe nicht mehr in der Intensität wie vorher, weil es einfach, und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich an der Art lag, wie ich zu der Zeit auch gelebt habe, als ich geschrieben habe. Das ist ruhiger geworden und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir fehlt die Kreativität oder so, aber ich habe das dritte Buch zum Beispiel angefangen und wollte mich an einen Roman setzen, weil ich wollte was ganz Klassisches machen und das funktioniert nicht. Ich habe angefangen, habe mir ein Gerüst aufgebaut, habe 3-4 Seiten geschrieben und habe direkt gemerkt, das ist alles scheiße, was ich hier mache. Ich habe mir das so rausgequält und es wurde vorne und hinten nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, ey, wozu? Ich muss ja jetzt auch nicht unbedingt Autor bleiben, weil ich jetzt 2 Bücher gemacht habe.
Okay.
Muss man sich ja dann nicht auf dich festnageln lassen. Ich hätte auch kein Problem, nächste Woche wieder dreischichtig bei Hösch zu arbeiten halt.
Also Stephen King hat ja mal gesagt, wenn du ein Buch schreibst, dann musst du erstmal vorher durch so ein Rohr voll Scheiße kriechen.
Das ist eine gute Umschreibung.
Und das kannst du auch wahrscheinlich bestätigen.
Ja, was das Verlagswesen angeht. Ja. Aber ich glaube, da habe ich sogar noch Glück gehabt, weil ich selber hätte mein erstes Buch, die Autobiografie, ja eigentlich gar nicht veröffentlicht. Ich hatte die schon teilweise geschrieben, im Gefängnis auch schon, in der Zelle viel geschrieben halt. Aber mehr so im Tagebuchstil, so als Notiz und um mich vielleicht auch zurückzuerinnern, dass mir gewisse Dinge nicht nochmal passieren sollten. Aber dann hat mich ja ein Verlag angeschrieben und das war gleich Ullstein aus Berlin. Ne? Und die haben dann halt so einen Headhunter irgendwie losgeschickt und da war ich natürlich erstmal extrem gebauchpinselt und habe gedacht, okay, also wenn ich die Möglichkeit jetzt nicht nutze, dann wäre ich echt bescheuert. Ja. Vor allem habe ich die Möglichkeit, meine Version der Geschichte nach vorne zu stellen und diese ganzen Gerüchte, die so kursierten, auch in meiner Heimatstadt, einfach mal zu stoppen.
Ja, also hat im Prinzip auch eine Therapiemaßnahme eigentlich.
Ja, das war therapeutisches Schreiben auf jeden Fall. Ja.
Hat sich das verändert, dass die Leute dich anders sehen seit dem Buch?
Ich glaube,
also im Sauerland auch.
Also ich glaube, dass die Leute, die vorher down mit mir waren, dass da nichts sich verändert hat, außer vielleicht so ein anerkennendes Kopfnicken, so ey geil, finde ich super, dass du das jetzt machst irgendwie und dich da auch aktiv mit auseinandersetzt und dass nicht einfach deine Gespenster nicht einfach in den Keller einsperrst und dir den Schlüssel wegwerfen willst. Aber ich glaube, eine Menge Leute, die das auch in falschen Hals gekriegt haben, die gesagt haben, ja guck mal, jetzt schlachtet er die Scheiße auch noch aus, die er gemacht hat, verdient da Geld mit und so. Wobei ich dann auch immer sage, ey, wenn du mit dem Buch Geld verdienst, musst du Harry Potter schreiben. Ja, da bist du mit dem Ding, was ich da hingeliefert habe, da kannst du nicht mal die Ausgaben mitdecken.
Also ich finde gerade das ist ja extrem berührend und weil es so bewegend ist, einfach so diesen Lebensweg und sich dem so zu stellen und das zu machen, finde ich.
Ja, aber du musst da immer, natürlich gerade mit so einem Thema, musst du immer damit rechnen, wenn Gegenwind kommt, ist das die beste Angriffsfläche. Ja, jetzt versucht er das zu Geld umzuwandeln oder, ich meine, ist ja auch so vorher schon gewesen, dass ich mich gern selber reden höre irgendwie und auch eine Rampensau war schon immer eigentlich und wenn du das dann mit so einem Thema machst, dann kann dir das ganz schnell, kann das in so eine Richtung kippen, wo die Leute sagen, boah, was für ein Assi halt. Also jetzt macht er mit der Nummer, der wird im Fernsehen eingeladen, jetzt kriegt er eine eigene Sendung auf ZDF. Irgendjemand hat mal damals zu mir gesagt, irgendwie, die wollen dich doch nur haben, weil du jemanden umgebracht hast. Ansonsten, du kannst doch nichts halt. Ja, und das ist natürlich so ein, da musst du dich mit abfinden, dass die Leute das denken. Ich kann das auch nachvollziehen manchmal.
Also es ist ein Extrem, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass Extreme dich auch kicken, oder?
Ja, natürlich.
Also das ist schon so ein bisschen dein Ding an die Grenze und auch vielleicht drüber hinaus.
Immer, ja. Ich glaube, drüber hinaus jetzt nicht mehr, aber auch nur, weil ich halt so viele Grenzen überschritten habe, weiß ich jetzt, wo meine sind. Und auch, wie weit ich da gehen kann. Ja? Und so bei mir hat auch viel im Leben vieles mit Dämonen zu tun gehabt, wie ich das immer genannt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, so da ist in mir ganz viel drin, wo ich echt mit aufpassen muss. Mhm. Aber ich weiß jetzt auch, wann das anfängt, wie sich das anfühlt und wie ich damit am besten umzugehen habe. Ja? Okay. Und ich glaube, das hat man dann Leuten voraus, die dann das erste Mal vor dem Punkt stehen und erst danach merken, wenn sie drüber weggegangen sind, dass sie besser hätten vorher stoppen sollen. Und das passiert mir jetzt nicht mehr so häufig. Also ich habe immer noch Täler, in die ich rutsche, da bin ich ganz ehrlich. Aber die, da schädige ich mich dann selbst und nicht mehr andere. Und das ist wesentlich
Selbstzerstörung.
Ja, gut, aber die Täler haben wir ja alle. Und gerade wenn man irgendwie in einem freien künstlerischen Bereich unterwegs ist oder so, dann ist es ja permanent so. Wir haben ja gerade auch schon von gesprochen, jetzt zur Corona-Zeit irgendwie, du arbeitest für irgendwas und weißt gar nicht, wo du am Ende rauskommst. Du fischst oder läufst durch so einen Nebel und irgendwo kommst dann raus und dann ist das... Ja, sich da permanent neu zu motivieren und zu sagen, ich mache doch weiter oder ich suche mir dann was anderes und dann gehe ich da wieder hin oder so. Aber es ist auch eine Chance für Veränderungen und
die, auf jeden
die,
Fall.
Die auch extrem spannend ist. Ja. So. Du arbeitest im Coininghaus. Machst du im Coininghaus was?
Hat dich gefragt.
Ob ich da was mache? Mhm. Ja, so, ja, ich betreue den YouTube-Kanal des Coininghauses und seit, wann ist der on gegangen? Anderthalb Jahre?
Direkt mit Beginn von Corona, April,
super Timing, ne?
Genau. Ja. Nee, das war gar nicht geplant, sondern das war eigentlich meine Idee, als dann Corona kam und wir halt gemerkt haben, es kann kein Kulturprogramm mehr geben, weil keine BesucherInnen mehr rein dürfen. YouTube war mir schon vorher durch Saschas Arbeit bei Ruhrpott Outdoor und durch seinen privaten Kanal eben Begriff. Und da war dann halt eben einfach nur die Frage, wollen wir uns jetzt zurücklehnen und wollen überhaupt nichts machen? Mhm. Oder wollen wir einfach sagen, dann machen wir halt Kultur online, so gut wie das geht. Und deshalb, und dann war das halt eben sehr...
Ich habe dann auch direkt die Chance genutzt, da die Corona-Soforthilfe beantragt und habe mir davon nur Equipment gekauft und habe dann halt komplett auch in so eine Richtung Streaming wollte ich halt auch erst gehen, wo wir dann aber gemerkt haben, es reicht einfach, die Sachen aufzuzeichnen, auf den Kanal zu packen, den gut zu pflegen und damit halt so ein Online-Programm zu bieten, was auch echt gut angekommen ist, weil auf einmal hatten dann Dortmund und auch die Nordstadt noch ganz andere Leute auf dem Schirm, Gäste wie Dennis Yücel oder Michel Friedmann oder so, das ist jetzt auch nicht der, also ich meine, sonst war das Coininghaus dafür bekannt, dass im Keller unten dicke Frauen zu alten Reggae-Beats tanzen irgendwie und sich einladen lassen.
Ja, aber da waren noch Reggae-Konzerte.
Aber Reggae-Konzerte waren da auch regelmäßig.
Ja, genau.
Und das ist halt so das Einzige, worauf das am Endeffekt da beschränkt war. Und davon kannte ich das halt auch. Und dann war es halt cool zu sehen, ey, jetzt kannst du da richtig was mit aufbauen und dem Laden so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also der Kanal ist jetzt nicht explodiert, aber für ein Kulturzentrum haben wir da echt eine ordentliche Nummer hingelegt.
Also wo holt ihr die Kraft her und diesen Glauben Glauben daran, weil da gehört ja ein totaler Enthusiasmus dazu, auch zu sagen, so, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal fürs Corninghaus und baue das auf und es funktioniert ja also auf eine Art. Ich sehe auf jeden Fall Wachstum und ja. Das ist ja super gemacht.
Ja, du warst ja auch schon Gast bei
uns. Ich war auch schon, durfte auch schon da genau. sein und das, ich finde, so, wo holt ihr die Power dafür her? Das finde ich mega.
Ich glaube, wenn du für was brennst, ich glaube, egal was du machst, du musst für die Sachen brennen, die du machst und ja. wenn du brennst, dann kannst du auch andere anstecken.
Das Aber klingt warum jetzt so ein bisschen, brennt ihr? Das würde mich interessieren.
Weil es Spaß macht und weil du halt, also ich glaube, wenn du immer überlegst, also das ist bei mir, wenn du immer überlegst, welchen Mehrwert muss das für alle haben, ich glaube, dann ist es für den Arsch. Ich glaube, du musst dir echt überlegen, egal was ich mache, ja. egal ob das für die Tonne ist oder nicht, das, was ich mache, da habe ich Bock drauf und da stecke ich alles rein, weil ich daran glaube, dass das funktioniert. Und dann brauchst du vielleicht Geduld und vielleicht scheiterst du auch, aber scheitern heißt ja nicht, dass komplett für die Tonne ist, dann machst du was neu. Ich glaube halt, dass es du musst das lieben und musst an das glauben, was du machst. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, ich weiß nicht.
Nein, aber ich glaube, das ist ja so. Ich glaub, bei mir aber dann geht man ja mit, weil es authentisch ist ja. und weil man genau. Bock drauf hat und weil man genau. merkt, dass... Ja,
ich finde das halt super, dass ihr das macht so, ne? Und ich finde das bewundernswert und deshalb interessiert mich so, wo holt ihr das her? Und das ist ja irgendwie toll beantwortet. Also Respekt einfach
an also euch. Also ich glaube auch, dass gerade wie bei anderen Projekten, da will ich das Corninghaus einfach in dieselbe Reihe mitstellen wie bei anderen Projekten, die ich gemacht habe, dass ich irgendwann an so einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich habe die Hälfte meines Lebens damit verbracht, Dinge zu zerstören und Sachen kaputt zu machen. Sowohl mich als auch andere und auch einfach materielle Dinge. Und habe dann gemerkt, dass ich dieselbe Energie und viel mehr Befriedigung erreichen kann, wenn ich Dinge aufbaue, wenn ich also Sachen erschaffe. Und dann auf einmal zu merken, dass das auch noch Wertschätzung bringt, Geld bringt auch noch und ein Job wird und Spaß macht und du dich selber dadurch auch besser fühlst irgendwie. Das war mir immer so fern. Früher wollte ich halt niemals ein produktives Mitglied einer Gesellschaft sein oder so. Was, ja? Und da also sehe ich mich heute auch nicht
so unbedingt. Leistungsverweigerung im Sinne eines Rebellen, genau. der einfach gegen das Establishment kämpft.
Der James Dean ist Sauerland. Und dann so.
Von Iserlohn.
Genau. Gut, dass du es gesagt hast.
James Dean von Iserlohn.
Jetzt hast du den auch schon infiziert. Nein, aber dann irgendwann zu merken, so du kannst damit auch echt gute Sachen machen. Und der letzte Satz in meinem Buch zum Beispiel ist auch, dass ich halt dankbar bin für diese ganzen Möglichkeiten, dass ich sowas jetzt überhaupt machen kann halt. Ja, nach so einer Nummer kenne ich ganz viele andere, die halt dann noch tiefer unten waren und sich selbst auch aufgegeben haben. Aber das wie so eine Katharsis irgendwie zu sehen, zu nutzen und dann da einfach raus nochmal neu sich zu erfinden und Dinge zu machen, das war das erste Mal, dass ich was gemacht habe, was nicht nur richtig ist, sondern sich auch gut anfühlt. Und das war früher immer voneinander abgekoppelt. Mhm. Weißt du? Also ich habe viele Dinge gemacht, die sich für mich sehr gut angefühlt haben, die waren aber nie richtig. Und jetzt ist das auf einmal, geht das zusammen und dann kommt auch von gegenüber ein Lob dafür und du kriegst noch einen Schein in die Hand gedrückt dafür. Perfekt, so sollte es eigentlich laufen.
Super. Und du hast, glaube ich, auch Freiheit. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn du dich so in ganz, ganz strengen Bahnen befindest und da sehr stark gelenkt bist und reglementiert bist. Ich glaube, dann ist es auch schwieriger, sich kreativ auszuleben. Aber wenn man sagt, ey, pass auf, versuch es und vor allem auch, wir glauben an dich. Also bekommst das Zutrauen, das Vertrauen.
Ist ein totaler Glücksgriff an der Stelle oder eine total geile Konstellation, dass ihr da jetzt halt sozusagen Vollgas geben können und sozusagen die Möglichkeiten auch, weil oftmals stellt man ja auch fest, dass dann die Leute mit Ideen einfach nicht die Möglichkeiten und letztendlich so diese Verantwortung eingeräumt wird und das ist jetzt mal ein geiles Beispiel, wo sich ja tatsächlich was bewegt.
Ja, und es ist halt auch ein richtiger Fulltime-Power-Job geworden. Ne? Also ich betreue 4 YouTube-Kanäle insgesamt und die werden alle in regelmäßigen Abständen gefüttert. Das heißt, eigentlich erscheint bis aufs Wochenende jeden Tag irgendwo auf einem Kanal ein Video von mir. Okay. Und wer einen YouTube-Kanal füttert, der kann sich in ungefähr ausmalen, wie viel Arbeit da drin steckt, so ein Ding aufrechtzuerhalten, so eine Maschine. Der Kanal Ruhrpott Outdoor, mein privater Kanal, irgendwie, den führe ich jetzt seit 6 Jahren. Da kommt jeden Mittwoch und jeden Samstag ein Video. Und das ist durchgehend seit 6 Jahren. Oh. Das ist schon echt eine heftige Nummer. Da sind wir so bei 18.000 Abonnenten für ein komplettes Spartenthema, wo einfach 5 bekloppte Tätowierte sich im Wald einen reinlaufen lassen und ein Feuer machen irgendwie und draußen übernachten. Aber das ist halt einfach spaßig. Oder? Das, ist so, das ist auch wieder Job und Hobby miteinander verbunden. Aber
davon lebst du von dem Kanal oder von dem Corninghaus-Kanal? Oder?
Nein, alles zusammen. Würde, glaube ich, wenn ich von jedem nur eins machen würde, dann könnte ich damit nicht auskommen. Also wahrscheinlich, wenn ich mich zusammenreißen würde, schon. Aber ich glaube, dass gerade diese Melange aus allem das genau ausmacht. Ja? Dass ich einfach die Möglichkeit habe, dann kann da mal was wegbrechen, dann habe ich aber das noch. Oder wenn ich auf irgendwas keinen Bock mehr habe, kann ich das einfach einstampfen und muss mir da aber nicht Sorgen darum machen, oh Gott, kann ich das überhaupt sein lassen, weil das brauche ich ja noch. Oder ich muss, also wenn ich das Wort nutze, ich muss das machen, dann steht es mir schon bis hier halt. Ja? Und da muss immer die Freiheit sein, ich kann mir das auswählen. Und das ist eigentlich perfekt gerade.
Ja, das ist Erfolg. Erfolg zeichnet sich dadurch aus. Ja, also was ist Erfolg, wenn man ein volles Bankkonto hat? Ja, auf der einen Seite schon.
Manche
wenn
du sehen das so,
ja. Wenn du zumindest dein, also für mich war es immer so, als ich gemerkt habe, ich kann mit dem, was ich mache, kann davon leben.
Ja,
so, genau. Das ist für mich der
größte Erfolg. Genau, leben, das ist der Unterschied,
ja, glaube ich. Und alles, was on top kommt, ist für mich irgendwie ein Zubrot und
absolut.
Richtig geil.
Ich glaube, es kommt auch deine Einstellung an. Schon, ob du sagst, du musst, der Glück ist für dich, dass du beruflich Erfolg hast, oder ob du sagst, dass davon lebe ich. Aber für mich ist das Wichtigste, dass ich persönlich zufrieden bin, genau, und da eben Glück,
ja,
habe.
Ja.
Und da würde ich sagen, es ist, da spreche ich jetzt auch für dich, das ist eher so das private, ja, Ding. Das muss alles irgendwie stehen. Und wenn du da zufrieden bist, funktioniert es auch im Job besser. Das ist ja so der...
Ja. Ja. Im besten Fall sollte das so sein. Also ich habe 25 Jahre, ich habe bei Hösch gelernt, ganz normal, ja, eine Lehre gemacht damals, ja, 3 Jahre als Schlosser.
In Dortmund oder?
In Hohenlimburg.
Okay.
Ja, bin der klassische Ausbildungswerkstatt, aber war auch in Dortmund halt auch in Dortmund öfter unterwegs. Musste die Außenbetriebe natürlich dann irgendwie, wo du auch arbeiten musstest, und in Schwerte natürlich auch. Aber bin dann nach der Lehre nicht übernommen worden, weil ich damals meinen Berufsschullehrer angegriffen habe. Musste ich dann nach der Lehre dann halt gehen irgendwie, ja, und wurde dann nicht übernommen. Und habe seitdem auch nie wieder in dem Job gearbeitet. Mhm. Und habe jetzt vor kurzem meinen Job nach 25 Jahren gekündigt. Ich habe 25 Jahre in einem Tattoo-Studio gepierst halt, ja, auch tatsächlich in Iserlohn. Dann die Videoproduktionsfirma, die ich vor 17 Jahren gegründet habe, mit der ich halt hier und da ein bisschen was früher viel so libanesische Hochzeiten gefilmt und sowas oder so Geburtstage so für Bekannte und Verwandte für eine kleine Marie dann halt, wo du nicht richtig was mit verdient hast. Und dann kam dann irgendwann Jugendarbeit mit dazu, dann habe ich in dem Gefängnis angefangen zu arbeiten, wo ich früher selbst gesessen habe als Antigewalttrainer für Kinder und Jugendliche. Und dann ging das immer so weiter und ein Job hat dem anderen die Hand gereicht. Also es hing irgendwie alles miteinander zusammen und wie gesagt, ach, bring doch mal die Kamera mit, dann können wir die Leute bei so Aggressionsübungen filmen, dann können die mal ihre Körpersprache sehen. Dann habe ich so Körperspracheseminare nachher gemacht und dann ging das halt, ja, über in diese Videoproduktion, YouTube-Kanäle, und somit ist alles miteinander verbunden gewesen. Ne? Und jetzt, ja, habe ich nach 25 Jahren das Tattoo-Studio habe ich jetzt mal an die Seite geschoben, weil ich immer früher gesagt habe, ich möchte mit 50 nicht noch 16-jährigen Mädchen erklären, wie sie ihren Bauchnabel sauber machen sollen. Und da das jetzt übernächstes Jahr bei mir soweit ist, habe ich gedacht, jetzt musst du auch wirklich die Kurve kriegen kurz vorher halt.
Oder? Okay, aber das Ganze folgt da einfach einem totalen Flow. Ne? Also wenn man das sich anhört, und ist für mich einfach auch nur lupenreines Künstlertum. Ne? Weil, also so verstehe ich das, ne? Dass du dir halt Optionen schaffst, und wenn das eine gerade so ein bisschen abkackt, dann nimmt man das andere, ja, und dann ist es immer so ein bisschen auch, man geht mit dem Flow und man geht vor allen Dingen immer mit der Leidenschaft, und das ist ja, ja eigentlich bei den Projekten, die ich jetzt von dir kenne, immer 100%.
Das ist schön, dass du das so siehst, weil ich selber sehe, habe den Blick darauf nicht so sehr.
Also ja, ist so mein Eindruck, ja, jetzt.
Meine Mutter hätte dazu gesagt irgendwie, also die hat immer zu mir gesagt, willst du nicht mal irgendwann einen richtigen Job machen, ne? Oder mal so eine echte, ja, Arbeit halt, weil für die war immer ganz wichtig, Steuerkarte, Stempelkarte,
ja,
und so.
Aber
und
das ist ja auch eine Zeit, in der wir leben, künstlerisch oder auch medial, dass es auch funktioniert, dass man irgendwie tagelang vielleicht keinen Auftrag hat irgendwie, ja, und keine Buchung als Freelancer und kein Geld verdienen kann, aber in der Zeit unterstützt man irgendwie andere Kollegen oder nimmt einen Podcast auf oder fängt an zu malen oder was auch immer. Ja?
Also vom Zapfen das könnte ist irgendwo, ich nicht leben, glaube ich.
Was ist da vorne los?
Möchte noch jemand?
Verstehe die Frage nicht.
Dass es am Ende gar nicht, ja, so darum geht, was hat das heute irgendwie monetär eingebracht, ja, sondern was hat es mir auch an Wert geschaffen, und das hört sich einfach extrem danach an, dass ihr da komplett eurem Impuls und auch der Intuition so folgt. Ne? Und,
ja. Aber das ist auch wichtig, dass das ganze Umfeld dann auch stimmt. Ich glaube, dass wir bei vielen Sachen natürlich eine Menge Glück gehabt haben, aber ich glaube, dass es auch durch unsere Zusammenarbeit, ja, ganz, ganz gut, ja, funktioniert, weil ich sowas früher natürlich auch immer gerne umgesetzt hätte, das aber nicht mit jedem Partner vor allen Dingen umsetzbar ist und natürlich auch nicht mit jeder Lebenssituation. Aber wir sind so stimmig miteinander, dass wir genaue Ausrichtung haben, was wir, ich glaube, wir haben nicht den Plan, was brauchen wir unbedingt, sondern wir sind uns ganz sicher, was wir nicht haben wollen, was wir, ja, nicht brauchen. Und wenn du schon weißt, was du nicht willst, dann ist es wesentlich einfacher, durchs Leben zu gehen, irgendwie, weil alles andere ist erstmal eine Option. Ne?
Absolut. Und im Prinzip ist Glück ja auch letztendlich das Ergebnis vielleicht der Entscheidung, die du triffst. Und, ja, wenn man da straight ist und immer komplett fokussiert und bewusst, dann, ja, ist das möglicherweise auch kein Zufall.
Irgendwie. Glück ist was? Nochmal bitte, das klang sehr schön. Glück ist das...
Das ist letztendlich das Ergebnis von deinen Entscheidungen, die du triffst.
Ne? Lass uns darauf anstoßen, finde ich.
Das ist ein schöner Satz.
Wir trinken ja Kronpilz. Ach, mal, und das, finde ich, ist eine gute Entscheidung.
Ja.
Haben wir Glück, oder?
Schön, dass ihr da seid. Danke nochmal für die Einladung.
Ja.
Und für das Bier natürlich.
Ich glaube, es geht um die Bereitschaft, glücklich sein zu wollen auch. Ich glaube, du musst dich erstmal dazu entscheiden, glücklich sein zu dürfen, für dich zu akzeptieren, ja, egal was du getan hast, dass du auch glücklich sein darfst, dass du das Glück verdient hast. Und dann auch vielleicht auch kleinere Sachen sehen. Ich glaube, es geht auch um Ankommen bei Glück.
Ja.
Also wenn du nicht ankommst und deinen Hafen nicht hast, ich bin so romantisch. Ne?
Ja, das stimmt.
Hat das was mit Alter zu tun?
Ich habe ein Problem. Also
ich bin ja sehr jung noch, ne?
Nein. Ich habe auch Sascha gefragt. Sorry. Was sagt ihr? Ich habe an dir vorbeigeguckt. Ich habe Sascha in der Spiegelung gesehen.
Hat das was mit Alter? Also ich habe ein Problem mit dem Begriff, ich bin angekommen. Weil das ist etwas, wo ich sagen würde, das wird bei mir nie passieren. Echt? Weil das ist für mich irgendwie Ambivalenz zu dem Lebensmodell, was ich fahre. Weil das ist immer in Bewegung, immer in Veränderung, Weiterentwicklung. Das heißt, das Ankommen, es ist für mich
eine Zwischenstation.
Das wollte ich gerade sagen. Du kannst ja Station, also ich meine.
Ja, aber ankommen, ich weiß schon, was er meint. Das hört sich ja sehr endgültig an. Das heißt, so hier wollte ich immer hin und jetzt bin ich da.
Ich wäre mich eher dagegen, wenn ich sage, ich habe es geschafft. Weil das weiß ich nicht. Ich habe es geschafft, das Ding auszutrinken, aber dann mache ich es voll, dann muss ich wieder ran. Also, ankommen so, dass man dann so ein inneres Gefühl davon hat, dass man den Moment einfach voll und ganz den Moment auskosten kann und den Moment auch nimmt, ohne das Gefühl, ich muss jetzt weiter. Ich gehe sowieso weiter, aber ich bin in dem Moment angekommen. Und das, finde ich, ist sehr schön.
Philosophischer Sonntag
hier. Ich habe eher gedacht, ankommen als, ich glaube, einen Ort, eine einzige Stelle, egal was um mich herum passiert. Alles kann toben und der Wellengang kann ganz, ganz schlimm sein. Aber ich habe diese eine Stelle, an der bin ich safe. Die ist mein Zuhause und da kann mir nichts passieren. Das meine ich mit ankommen. Okay. Egal, ob draußen alles über dir zusammenbricht. Da bist du halt da.
Und ich glaube, das ist. Und das hatte ich vorher so auch nicht. Und ich glaube, eine Geschichte in meinem Buch bisher, den heißt, ich bin ein Getriebener. Und das ist das, was ich immer als Lebensgefühl hatte, dass in mir ein Motor läuft, auch wenn ich schlafe halt. So immer, ich werde wach und habe direkt den Druck, irgendwie, ich muss jetzt machen, produzieren, schaffen. Und das hat sich einfach verändert, seitdem ich so ein, und das hat was mit Ankommen zu tun, auf jeden Fall. Dieses Gefühl zu haben, sicherer Hafen, von da aus kannst du alles leiten irgendwie, aber du bist dir ganz sicher, dass diese Basis überhaupt in keiner Art und Weise bedroht ist. Und das habe ich vorher nicht so gehabt. Oder? Da war es immer sehr unsicher und das hat mir natürlich nochmal einen Kreativschub gegeben. Aber deswegen klappt das mit dem Schreiben vielleicht heute nicht mehr so, wie ich, oder was heißt klappt, aber funktioniert für mich jetzt nicht mehr so, wie ich das vorher gemacht habe. Dafür gehen andere Türen auf halt. Ja? Aber es ist ein Stationenabklappern und wer weiß, wie das in 10 Jahren aussieht oder so. Ich bin da auch ganz offen irgendwie und mache mir jetzt auch keine großen Pläne. Wenn was anderes kommt, dann kommt es nur noch an, ist es geil und habe ich da Bock drauf, dann bin ich dabei.
Bei uns ist es ja so, hier in unserem Format, dass wir immer so eine Dortmund-Klammer irgendwie dem ganzen Thema nochmal geben und darauf eingehen, würde mich nochmal total interessieren. Gibt es so 3 Themen in Dortmund oder so Punkte, die euch total auf den Kicks gehen?
Hinfahrt, was haben wir besprochen? Hinfahrt war...
Jetzt sag schon, was habt ihr besprochen?
Keine Parkplätze.
Nee, Elektro-Tankstellen. Es fehlen in Dortmund Elektro-Tankstellen. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben so einen Plug-in-Hybrid uns gekauft Anfang des Jahres. Oh, und wir finden nirgendwo eine verfickte scheiß Elektro-Tankstelle.
Ihr müsst im Süden parken, damit ihr im Norden... Im Süden tanken und damit ihr im Norden parken.
Kreuz ist doch irgendwie jetzt... Vielleicht kann man da so...
Also da wird es wirklich schwer, also für Dortmund hätte ich eine Menge Pläne irgendwie, aber ich weiß nicht, inwiefern das alles umsetzbar ist oder das sind natürlich auch so Luftschlösser. Also das hat auch wieder mit der Nordstadt zu tun, nämlich auch da irgendwie vielleicht einen anderen Fokus drauf zu bringen und das nicht so als Abstellplatz zu benutzen irgendwie. Also wenn man das mal sieht, im 2. Januar kannst du im Kreuzviertel vom Boden essen, während in der Nordstadt zu Ostern die Silvesterknaller weggefegt werden halt, weißt du? Also da merkt man schon die verschiedene Ausrichtung an, so was möchte man hier überhaupt darstellen und so. Die eine Ecke hält man total sauber, das ist wie so dieses Messi-Zimmer, was man so in so einer Wohnung hat, so eine Abstellkammer, weißt du, die Nachbarn kommen zu Besuch und es sieht überall glänzend, aber mach nicht die Tür auf und das ist die Nordstadt.
Also
aber
da kann ich nur zu sagen, kleiner Einwurf, ich fahre mit Kollegen ganz gern Rennrad irgendwie in der Sommerzeit und im Dortmunder Süden sind die allergeilsten Straßen, also ein Straßenbelag vom Allerfeinsten.
Perfekt.
Da kannst du richtig Gas geben.
Genau. Ne?
Also das ist ja auch wieder so ein Zeichen. Warum?
Genau.
Ja.
Warum und in der Nordstadt kommst du nicht mal mit einem Mountainbike durch halt. Also
mit einem Quad.
Ja, ich habe ja direkt vor der Tür, also haben wir so eine Müllablagestelle, wo es mehrere von gibt in Dortmund halt. Das sind so Sachen irgendwie. Und das ist jetzt nicht so dieses so, ich möchte, dass es da sauber ist irgendwie so, sondern einfach diese Mentalität noch zu unterstützen. Weißt du, wenn du Leute hast, die halt dran gewöhnt sind, dass sie einfach den Müll vor die Tür stellen, die werden natürlich dadurch bestärkt.
Auch, ne?
Klar, die werden natürlich dadurch bestärkt, wenn dreimal die Woche ein LKW vorbeikommt, der das dann auch mitnimmt. Halt. Ja, ja. Und dann entsteht natürlich der Eindruck, ja wieso, das ist doch morgen wieder weg halt, dann werfe ich halt noch mehr hin. Ja. Mhm. Und auch so diese Broken-Window-Theorie aus Detroit, so wenn da irgendwo was im Arsch ist, dann kannst du die Uhr nachstellen, dass 3 Wochen später das komplette Umfeld auch so aussieht halt. Oder? Deswegen repariert die Scheiße, streich die Häuser schön an irgendwie. Das sind Bauten aus der Gründerzeit, da brichst du dir einen ab, wenn du dir die Fassaden anguckst, wenn du mal die Mühe machst. Braunschweiger Straße, da stehen Häuser,
Das ist wunderschön.
Ist der Hammer. Ja, ja. Dann machen solche Läden zu, wie der Lange August irgendwie, das Schwulen- und Lesbenzentrum da unten irgendwie. Das ist total bedroht, weil da unten halt sich irgendwie Sachen einnisten, die halt nicht mehr miteinander harmonieren. Ja. Das Jankers hat zugemacht. Ja. Irgendwie. Alles so Stellen, wo du dachtest, ja, das ist doch mal was in der Nordstadt. Das Sissi hat zugemacht irgendwie. Das ist einfach, Dortmund wird zusehends zur Brache irgendwie. Ja, genau, ist im Kreuzviertel wieder geöffnet worden. Ja. Aber das ist dann erstmal nicht mehr der Laden, das sind nicht mehr die Leute. Das ist, und selbst wenn da dieselben Typen drin rumsitzen, würden, wäre es trotzdem eine andere Nummer.
Okay, ich also reparieren und streichen. Also
auf jeden Fall.
Das wären so die Maßnahmen.
Ja, das wären einfach also die öffentliche Wahrnehmung einfach erstmal aufzuhübschen. Und ich glaube, damit fängt vieles an, dass man das einfach erstmal ansehnlicher macht und dann kommen auch andere Dinge hinterher, weil ich glaube, diese Broken-Window-Theorie lässt sich auch umdrehen. Ja, wenn du anfängst, Baumscheiben zu bepflanzen, dann stellt da keiner seinen scheiß Sperrmüll rein irgendwie. Wenn du anfängst, Hundescheiße wegzumachen vom Nachbarn vielleicht noch mit irgendwie, dann fühlen sich vielleicht andere animiert, da auch mitzumachen.
Ich habe in München gelebt, da wollte ich eigentlich nie hin, aber da habe ich ein Angebot bekommen und dann
bin
ich
da schon hin halt. Ja.
Aber da ist das zum Beispiel, ich meine, da gibt es natürlich auch so die ein oder anderen Viertel, wo es auch ein bisschen anders aussieht, aber es ist alles sehr clean.
Ja.
Das macht es auf der einen Seite langweilig, aber trotzdem ist es auch schön.
Ja.
Und ich frage mich, warum ist es da so clean? Warum sind da so wenig Tattoos, also Schmierereien an den Wänden? Tattoos, habe ich gesagt?
Nein,
ja. Graffitis meine ich.
Graffiti, ja.
Genau.
Aber in München heißt das wahrscheinlich.
Ich schaue ihn an, ich sage Tattoos. Nein, Graffitis. Aber das kann natürlich wahrscheinlich daran liegen, dass man es einfach schön hält.
Vielleicht waren es
Wandtattoos. Und deswegen machen die Leute das auch nicht.
Es kann so und so
stehen. Ja. Ja, jede Gesellschaft bekommt die Art von Vandalismus, die sie verdient, hat mal jemand gesagt. Und ich glaube, das sind so Sachen irgendwie, wenn du da mal guckst. Ich mag Graffitis, ich mag Tags und sowas. Und auch wenn die Leute sagen, ja, so Bilder und so, das finde ich ja schön. Ja, aber dieses Geschmiere und so, weißt du? Aber das ist doch gerade das, was aus... Oder hier diese rotzige Hirschkuh nebenan. Das ist halt das ist echt und das ist Leben. Und auch hier der Schlips irgendwie. Das sind alles so Dinger, wo ich mich voll mit identifizieren kann. Ich habe geheult, als das Ernies zugemacht hat, als die Bedienung gestorben ist, die Besitzerin gestorben ist, zur Beerdigung gewesen und so. Diese ganzen Nummern, das ist halt das, was Dortmund ausmacht. Und es ist immer mehr wie Innenstädte, wo du nachher, wenn du einen Fernsehbericht siehst von irgendeiner Innenstadt, weißt du nicht, welche Stadt das ist, weil du siehst in den Aufnahmen ein H&M, du siehst ein Pimkies und es ist alles, gibt's nicht mehr? Okay, Zara? Okay. Ja, was auch immer. Aber du weißt, was ich meine. Es sieht alles gleich aus. Du hast dieselben Läden, dieselben Fassaden,
dieselben Glasbau. Bei dir jetzt, wenn wir nochmal zurück zu diesen Top 3 gehen. Also,
ich hatte gehofft, du fragst mich nicht, weil ich
hab schon überlegt, was ich sagen könnte. Wir können auch erweitern auf Top 5, aber es geht ja tatsächlich auch mal darum, irgendwie da mal den Finger in die Wunde zu legen und einfach mal zu sagen, so, ja, da habe ich echt ein Problem oder wird schwierig oder da würde ich mir einfach mal was wünschen. So, ne? Ist ja jetzt nächste Woche das große Wunschfest. Also einfach mal
also ich würde mich
ganz
da,
offen gesprochen.
Ich würde mich da tatsächlich auch anschließen. Ich hätte da auch natürlich auch nicht uneigennützig die Nordstadt eben im Bild, weil ich auch glaube, die hat so viel Potenzial, so würde ich es auch eher sehen, so viel Potenzial zur Bereicherung und so viel Farben und so viele Ressourcen, dass ich da total schön fände, wenn man davon eben ein bisschen was in die anderen Stadtteile bringen könnte. Ich würde es umgekehrt sagen, nicht mehr Kreuzviertel, also jetzt auch um in Klischees zu sprechen, nicht mehr Kreuzviertel in die Nordstadt, sondern mehr Nordstadt in alle anderen Viertel. Das würde ich sehen. Mythen, die sich darum ranken, vielleicht auch mal versuchen zu klären, eben diese Klischees aufzugreifen und zu überarbeiten.
Ist in Köln zum Beispiel Ehrenfeld ist sowas. Irgendwie. Das hat sich richtig geil entwickelt, finde ich. Irgendwie. Also da ist das, und das ist sehr bunt und sehr gemischt und da von bis alles da.
Ja, oder da funktioniert es ja auch in Köln. Das ist das beste Beispiel. Guckt mir Venloer Straße oder sowas Da sind vor 10 Jahren gibt es Leute gegeben, die wären da nur mit einer stichsicheren Weste hergegangen.
Ja.
Irgendwie. Und heute ist das halt Partymeile.
Ja, genau.
Und ich glaube, das kriegt man hier auch irgendwie hin. Ja. Aber hier ist ja auch nochmal das Problem, dass auch überall woanders alles zumacht. Also es ist ich weiß jetzt, ob das nur Corona ist, aber ich fand auch schon immer, dass Dortmund ein sehr undankbares Partyvolk war. So. Mhm. Also ein paar Sachen, die hier funktioniert haben, das Bosch Bobby damals zum Beispiel, das dürfte ja auch noch ein Begriff sein, halt so. Als das aufgemacht hat, habe ich gedacht, jawohl. Es ist einfach so, in so eine Bude so ein Ding reinzubasteln, das hatte sowas von illegal irgendwie. Und man kannte dann die Veranstalter und die Partys waren irgendwie so verrucht und irgendwie auch ein bisschen verboten, aber es war halt geil und so. Und das ist alles weg. Du hast immer nur noch dieses Gleichgeschaltete und so. Ja. Und in Dortmund hast du das Gefühl, wenn hier ein neuer Laden aufmacht, dann wird der 3 Monate richtig gut besucht und dann geht keiner mehr hin.
Schon vorbei.
Und dann schmeißen sie irgendwie.
Aber das war vor Corona schon so, dass sich das verändert
hat. Ja, ich glaube auch.
Also das,
Corona hat es nicht besser gemacht halt.
Nee, natürlich nicht.
Also ich möchte jetzt auch nicht tauschen mit Gastronomen, da bin ich ganz ehrlich halt. Nee. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, als wir reinkamen, ey, mal wieder an einem Tresen sitzen. Ja. Geil ist das denn halt.
Wir haben bei uns nebenan Laden, da hoffen wir immer, wenn wir daran vorbeifahren, dass der sich auch nochmal etabliert. Also es gibt schon so klitzekleine Punkte, so ganz, ganz hässliche, eklige.
Welchen meinst du, welchen Laden?
Darf ich das sagen?
Ja, natürlich.
Ja, Stallgasse.
Ja, ja, stimmt. Stallgasse ja. ist auf dem Weg, so ein Innsbruck zu werden.
Da denkst du so, da sitzt ja. morgens der Opa irgendwie, bestellt sich ein Herrengedeck und kriegt dann so eine alte, eklige Frikadelle mit dazu, weißt du so, oder so ein trockenes Toastbrot.
Es gibt aber noch so, bei mir um die Ecke, Igel, zum Igel, glaube ich, heißt es, ist ähnlich.
Jo,
da habe ich mal Fußball geguckt. So. Ja.
Mega. Ja, oder Vater und Sohn ja. oder so. Ne?
Perpendikel.
Ja, genau. Perpendikel. So.
Das sind Perpendikel also, auch, ja, das stimmt.
Genau. Mhm.
Ja. Ich meine, ihr seid irgendwie Macher, Macherin. Wenn es jetzt irgendwie Leute gibt, die eigentlich auch Ideen haben, was wäre so euer Tipp?
Machen. Einfach,
ja, also
zu was, sich zusammenschließen, glaube ich.
Ja, also ich glaube, ne, das wäre irgendwie auch so mein Eindruck für mich, was ich von außen so wahrnehme, so gut kenne ich dich nicht, aber du bist halt ein mega Netzwerker. Ne? Also du bist da echt bestens vernetzt. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Power dann. Ja. Ne? Und die Frage ist ja immer auch hier von unserem Podcast letztendlich, was kann man konstruktiv reingeben, um nicht einfach nur zu sagen, ja. sondern irgendwie so, wie könnte der Weg lauten? Ne? Und ja. deshalb halt nochmal so die Frage.
Aber ich glaube, da hast du schon einen Teil der Antwort mitgeliefert gerade, weil du ja. gerade sagtest, jetzt hier beim Podcast. Ich meine, das kennt ihr ja auch. Ihr habt wahrscheinlich selber auch Podcasts, die ihr gerne hört, die ihr nicht selbst macht, wo ihr auch nicht bekannt seid mit den Leuten. Und trotzdem sieht man das als eine Art Konkurrenz, anstatt es als Bereicherung zu sehen. Also ich nehme das jetzt einfach mal so an, weil alles, was in der gleichen Sparte stattfindet, auch Gastronomen untereinander, die in Dortmund hier Diskotheken hatten oder sowas, die waren befreundet miteinander, waren sich aber geschäftlich spinnefeind. Weil die genau wussten, da muss ich denn die Party an dem Tag machen, sonst gräbt der mir die Gäste ab und so. Und das ist halt, das ist genau das Problem, dass die Leute nichts miteinander machen wollen und wenn, dann nur so, weil sie ihren eigenen Vorteil wittern. Aber sich gegenseitig zu unterstützen, das ist halt die große Kunst dabei, auch zu gönnen und zu sagen, ich mach das jetzt einfach. Der hat das verdient, das ist eine geile Idee, ich unterstütze den und hoffe, dass das wieder von jemand anderem oder vielleicht sogar von demselben Typen zurückkommt. Und wenn man das konsequent durchziehen würde, das ist aber so ein gesellschaftliches Problem, glaube ich eher, das ist nicht so einfach umsetzbar, dann könnte man wahrscheinlich ganz andere Dinge auf die Beine stellen, dass man den Leuten das nicht neidet. Ich glaube, das ist es. Der Neid der Leute für Dinge, die halt wirklich funktionieren. Entweder wird es dann kopiert oder es wird niedergemacht, so dass es halt nicht mehr funktioniert.
Okay. Ich glaube, für Gastronomen sollte es einen Stammtisch geben in Dortmund, wo die Gastronomen oder die Kulturschaffenden sich zusammensetzen können und sagen können, ey, bei mir ist am Dienstag das und das Konzert. Dann weiß der andere nämlich, ach, da mache ich kein Konzert. Also mehr Absprachen auf jeden Fall treffen und mutig sein.
Ja.
Und eben nicht sagen, ah, das klappt sowieso nicht, das ist nur mal zu groß.
Ich glaube, dieses mutig sein und so. Und da hoffe ich, dass das nach Corona oder dass das vielleicht sogar dann auch durch Corona irgendwie, dass sich da was verändert und die Leute sagen, okay, komm, da ist zwar der Laden zu, das ist ganz tragisch und ganz übel, aber jetzt gehe ich da rein und mache irgendwas. Ja. Oder dass man Räume schafft.
Wir haben
wir sitzen im Schlips
Richtig, genau. Und die haben was draus gemacht. Und wir haben jetzt mit der Alexandra Apfelbaum und dem Jan Wittkamp, als sie beim letzten Mal hier waren, auch genau darüber gesprochen. Und oft ist es so, dass sich eine Szene, die sich schon längst gebildet hat, gar nicht weiß, dass sie eine Szene ist.
Ja. Ja,
das und da ein Bewusstsein zu schaffen und dann auch größer zu sein und dann auch die Stadt ruhig auch anzugehen und zu sagen, gibt uns Räume, macht irgendwas. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass jetzt Sachen abgesagt werden, der Geierabend, wo ich da gerade tätig bin. Und dann überlegt man jetzt im Sommer was zu machen und dann, wo geht man hin, wo bekommt man einen Raum? Ja. Und wo ich sagte, ihr seid eine Marke irgendwie. Also lass uns das auch, also mit einem größeren Selbstbewusstsein und im größeren
Absolut. Und ich finde, was du gerade sagtest, einfach machen, das ist eigentlich so platt, aber im Endeffekt trifft es das ja auf den Punkt, weil du hattest danach dann Stammtisch gesagt, da zucke ich dann immer so zusammen, weil das hat für mich immer viel mit, da fängt das wieder an mit dieser Planung, dann wird eine Facebook-Gruppe gegründet, dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder Bescheid bekommt, so wie du jetzt auch gerade zum zweiten Mal. Mach das mal aus, wie unprofessionell ist das denn bitte?
Ich dachte, ich hätte es leise gemacht, ich habe es aber laut gemacht.
Und weißt du, dann wird organisiert
und drumherum geplant,
aber dann passiert halt wenig und die Leute sind dann schon fast zufrieden, dass sie sagen, ja, den Schritt haben wir jetzt schon mal gemacht, wir haben eine Gruppe gegründet, es gibt eine eigene Homepage und so und wir haben auch schon mal Flyer und den QR-Code kannst du dir runterladen, aber da passiert zum Teufel nichts halt. Genau. Und dann ist es geiler, wenn du sagst, es ist gerade Netzwerker, ich rufe zwei Leute an, mit denen treffe ich mich auf ein Bier abends bei mir zu Hause in der Küche und am nächsten Tag steht das Projekt und wahrscheinlich drei Tage später wird das erste Ding rausgehauen irgendwie und das ist halt, das ist das, was ich mit machen meine, dass die Leute sich dann, müssen sich immer irgendwo treffen und da muss das einen Namen kriegen und es muss irgendwie so einen Überbegriff haben und da brauchst du noch Sponsoren, anstatt dass du dich einfach mal ins kalte Wasser schmeißt und die Nummer selber baust halt.
Genau. Ja, sehr geil. Ja. Ich habe jetzt gerade mal auf den Wecker geguckt.
Ich sag ja, ich laber zu viel.
Den laden wir nicht nochmal ein, den
Sascha. Perfektes Schlusswort. Also extrem viel heute mitgenommen. Ich fand das für mich persönlich besonders wertvoll, nochmal mit diesem auch drauf zugehen. Ich meine, das ist ja letztendlich auch der Grund, warum wir zusammensitzen, weil man irgendwie auf eine Sache zugeht und Angebote macht und ihr habt sie angenommen. Wir kommen wieder einen Schritt weiter, kriegen neue Erkenntnisse. Ja, ich kann eigentlich an der Stelle mich nur bedanken bei euch so, ja, für eure Offenheit und
ich hoffe,
dass die Macherei ordentlich weitergeht und ihr schön auf den Putz haut weiterhin.
Ihr werdet es ja hören halt.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja, und sehen hoffentlich auch.
Ja. Schön, dass ihr da wart und es hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben. So, wir sind uns bis jetzt noch nicht persönlich begegnet, aber das werden wir jetzt öfters tun. So.
Gut. Sehr gerne.
Dann lassen
sehr
wir
gerne. Danke für die Einladung.
Und hier
schon leer, aber
ich, leckeren Schaumzapfen. Genau, und da wird sich auch Ahoi Dortmund natürlich auch sehr darüber freuen, dass wir wieder eine Folge zu Ende gebracht haben, auch wenn mein
das so
in München sagt man Schnitt
irgendwie. So muss ein Stößchen aussehen.
Genau. Ja, das ist so.
Alles gut.
Schön, dass ihr da seid. Leckeres Kronen. Wunderbar. Ja. Vielen Dank.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.